Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 und herzlich willkommen jetzt zu unserer Radio-Talkshow aus Vancouver, aus dem House of Switzerland. Heute nicht live. Zeitdifferenz zu Vancouver 9 Stunden. Es ist darum eine Aufzeichnung. In Vancouver wäre es jetzt Nacht am Eis.
Persönlich. Karin Frey im Gespräch mit Gästen.
Good morning, ladies and gentlemen. Guten Morgen und herzlich willkommen im Persönlich aus Vancouver, Kanada. Meine Gäste sind Moni Nelson. Sie ist in den Flumser Bergen aufgewachsen und hat schon als kleiner Knopf zu ihrer Mutter gesagt, sie täte einmal auswandern und einen Indianer heiraten. Vor 15 Jahren, fast 15 Jahren, ist sie auf Kanada gezogen und lebt heute zusammen mit ihrem Mann und 6 Kindern oberhalb von Vancouver in den Bergen im Reservat. Der Urs Meier, er ist Anfangs 70er Jahre mit einem 20 Kilo schweren Köfferli auf Kanada ausgewandert. Heute lebt er mit seiner Familie im Fraser Valley bei Vancouver und zusammen haben er, seine Frau und die 7 Kinder insgesamt 4 Bauernhöfe und etwa 700 Kühe. Beide Gäste haben diese Woche übrigens Geburtstag gehabt. Moni Nelson ist 37, der Urs Meier 69 geworden. Vancouver liegt am Pazifik. Wir sitzen hier sozusagen am Hafen, schauen auf das Boot raus. Wir sind in dem Restaurant, wo die Schweizer Sportler, die an den Olympischen Spielen teilnehmen, dann sollen geehrt werden, falls sie gewinnen. Moni Nelson und Urs Meier, wir sitzen hier jetzt mit einem direkten Draht in die Schweiz. Wenn Sie die freie Wahl hätten, irgendeine Nachricht in die Schweiz rauszurufen, was kommt Ihnen ganz spontan in Sinn? Moni Nelson.
So gehen auf den Käse.
Hopp Schweiz, schicken den Haufen Schocke und den Haufen Käse. Ist das, was Ihnen hier fehlt, Schocke und der Käse?
Ja, sehr.
Urs Meier, was wäre es bei Ihnen?
Ja, ich sage die Grüezi miteinander und kommen da die Olympiade oder schauen die Olympiade daheim im Fernsehen. Wir sind begeistert, dass die Olympiade hier in Vancouver ist.
Wie ist das bei Ihnen, Moni Nelson? Freuen Sie sich auch auf die Olympiade?
Ich habe mich nicht so gefreut. Nein, es hat mehr Betrieb gegeben, wo ich wohne. Es hat über die letzten paar Jahre eigentlich sehr viel schlechte Seiten hat es eben auch gezeigt. Wir haben viele Probleme mit Arbeit zu finden. Mein Mann hat eine Baufirma, wo wir eben doch nicht so viel Arbeit gefunden haben, wie wir am Anfang gemeint haben. Und durch das haben wir es in den letzten 2 Jahren eben nicht so einfach gehabt.
Also viel Betrieb. Sie wohnen in der Nähe von dort, wo Ski gefahren wird, von Mount Whistler. Viel Betrieb. Das eine hat es irgendwo aber etwas Positives?
Es hat sicher für die Leute, die Geschäfte haben oder wo irgendein Unternehmen haben, die hat, vielleicht in Whistler selber, hat sicher eine gute Seite gehabt. Es hat für viele Jugendliche vom Dorf, wo ich wohne, hat es eine gute Seite gehabt. Die haben in den letzten paar Wochen halt mit der Fackel, wo der olympiadische Fackel war, haben sie einen Haufen Umreisungen gehabt und das sind sicher, für sie ist sicher gut gewesen.
Machen wir rasch ein bisschen Geografie. Wenn man die Karte von Nordamerika vor sich hat, liegt Kanada oberhalb der USA, geht von der einen Seite bis zur anderen, also über den ganzen Kontinent, vom Atlantik bis zum Pazifik. Ich weiss, Sie, die jetzt hier sind und hier leben, schmunzeln, aber ganz selbstverständlich ist es eben, glaube ich, gleich nicht, dass man genau weiss, wo Vancouver ist. Vancouver ist auf der Seite, wo dann ganz unten nachher, oder auf der Amerika-Seite, wo Kalifornien wäre. Das kann man sich vielleicht noch ein bisschen merken. Und ja, Vancouver in der Provinz British Columbia, wo ich diesen Ort das erste Mal gesehen habe, habe ich so ein bisschen gedacht, ist eigentlich fast ein bisschen wie die Schweiz, hat einfach nur ein Meer. Moni Nelson.
Ja, das habe ich auch gedacht. Ich bin im Flumser Berg aufgewachsen und wo ich wohne, in Mount Green, wenn wir campieren gehen im Sommer oder im Winter halt ab und so in Bergen gehen, dann ist es wirklich, wie wenn du daheim bist. Du hast fast die gleichen Pflanzen, es hat auch die gleichen Bergseen und Steine und halt die endlosen Berge, die wir eben auch in der Schweiz eben auch haben.
Jetzt wohnen Sie zwei ja an einem ganz unterschiedlichen Ort. Sie sind in den Bergen und Sie, Urs Meier, wie sieht es denn bei Ihnen daheim aus?
Ja, bei uns sieht es so aus wie im Mittelland in der Schweiz oder im Kanton Luzern oder Kanton Zug. Wir haben auch das gleiche Klima. Es ist mild, es regnet viel und sehr gut für Graswirtschaft.
Das haben Sie geschmeckt schon mit ganz
jungen Jahren? Nein, geschmeckt habe ich das nicht. Nein,
wie haben Sie es herausgefunden?
Ja, als ich zuerst als lediger Bursch durch bin, 1967 bin ich an der Expo. Und dann habe ich 10 Monate in Ontario gearbeitet. Und dann habe ich noch etwas anderes gesehen. Und dann hat mir die Schwester die Adresse geschickt von Martin Rossenberger. Und dann habe ich dem geschrieben. Und dann hat er gesagt, ich könnte zu ihm kommen und bei ihm sein, bis ich eine Stelle habe. Und er hat dann gesagt, British Columbia sei fast so schön wie die Schweiz.
Fast so schön?
Ja. Oder so schön wie die Schweiz, wenn wir es so sagen.
Bei Ihnen sieht es anders aus, Moni Nelson. Wie muss man sich das Reservat vorstellen, wo Sie drinnen leben? Also bei Reservat hat man immer so das Gefühl, Indianer, Dorf, Tipi und so Sachen. So ist es aber nicht, oder?
Nein, ist es überhaupt nicht. Nein, wir leben in Häusern. Es hat sehr viel Armut im Reservat. Es hat sehr viele Familien, die ein Haus teilen müssen, wo vielleicht bis zu 10 Personen in einem kleinen Haus leben, wo vielleicht mit 2 Schlafzimmern oder vielleicht sogar nur 1 Schlafzimmer, wo die Eltern beide daheim sind oder wo nur ein Elternteil rum ist und wo ein grosses Kind eben auch noch dort wohnt.
Und wie sieht es geografisch aus, jetzt nicht von den Leuten her?
Das Reservat ist zwischen 2 Flüssen. Wir sind auf der einen Seite vom Fluss. Wir haben ein Feld draussen, wir haben einen Haufen Ross und wir haben einen Haufen Hunde und wir haben eine Katze und wir haben Bäume drauf und es ist schön.
Jetzt war es ja bei Ihnen so gewesen. Das habe ich am Anfang gesagt. Sie haben mir erzählt, Ihre Mutter hat Ihnen gesagt, Sie haben also schon als ganz Kleine, ich glaube als 4-Jährige gesagt, Sie dürfen dann mal auf Kanada auswandern und eben Sie dürfen dann Indianer heiraten. Indianer dürfen wir ja eigentlich so nicht mehr sagen, das nur schnell als Einschub. Wie sagt man es richtig?
Ja, es ist man sagt First Nations, sagt man.
Wie halten wir es für die Sendung?
Wir können Indianer sagen, weil wir immer Indianer gesagt haben. Auf Schweizerdeutsch ist es ein bisschen komisch, wenn du First Nations sagst. Mir ist es eigentlich gleich.
Gut, dann behalten wir es so. Wie ist jetzt das gesehen bei Ihnen als Kind? Wie ist die Gewissheit schon damals von so ein bisschen an da gesehen? Wie haben Sie das gewusst mit dem Auswandern?
Ich weiß es nicht so genau. Ich weiß einfach, mein Vater hat immer davon geredet, von Kanada. Er hat im 1966 bis 1968 in Kanada gewohnt und gearbeitet und ist dann heim und hat dann eigentlich meine Mutter kennengelernt, nachher Familie gehabt und hat aber jedes Mal, wenn er mir irgendwie etwas zu viel war oder wenn er zu viel Stress hatte, hat er immer gesagt, jetzt gehen wir wieder auf Kanada. Das war einfach immer so gewesen. Und vielleicht von dem her. Und ich habe dann einfach gefunden, da muss schön sein, wo das immer ist. Ich weiß nicht, wo das ist als kleines Kind. Wir haben gefunden, es ist sicher schön, da will ich auch mal her und dann gehe ich mal auf Kanada. Und dann hat man halt mit dem Film, Der Mann in den Bergen, ist halt eben eine sehr schöne Serie gewesen, das Mal eben auch. Und dann habe ich das irgendwie einfach immer von dort her gesagt. Ich mag mich eigentlich nicht so recht erinnern, wo es gerade angefangen hat.
Und wie ist das mit den Indianern gekommen?
Da ist sicher der Winnetou natürlich ins Spiel gekommen am Anfang und ich habe dann nachher einfach jedes Buch gelesen, wo über Indianer geredet hat, ob es das politisch oder Dokumentationen gewesen oder irgendwelches von der Geschichte her. Ich habe alles studiert, das spirituell, wirklich alles. Und dann habe ich das eigentlich alles schon ein bisschen gewusst, bevor ich gekommen bin.
Urs Meier, Sie sind mit einem 20 Kilo Koffer eingereist. Wie muss man sich das vorstellen? Wie war das seiner Zeit? Ohne nichts, einfach so.
Ja, also wir haben 22 Kilo Koffer bei sich gehabt. Die Frau hat natürlich auch einen Koffer bei sich gehabt. Dann haben wir noch eine Kiste gehabt. Das hat gerade so knapp in den Kofferraum mögen von einem Toyota, wo sie ihr Besteck und das Geschirr mitgenommen hat. Und wir waren ja frisch verheiratet, als wir dem 1971 ausgewandert sind. Und also ohne Geld wäre ich dann also schon nicht ausgewandert. Ich war ja geheiratet. Also, wir haben dann zusammen etwa $25,000 gehabt, aber das war nicht genug, für eine Farm zu kaufen. Ja, wir mussten zuerst pachten. Die meisten Leute sind ja nicht mit viel Geld ausgewandert, aber gerade mit gar nichts auswandern kannst schon, wenn du ledig bist, aber nicht, wenn du geraten bist.
Sie sind ja zuerst ledig gesehen, wo Sie gekommen sind.
Ja.
Und Sie haben mir im Vorfeld etwas gesagt, wo ich ein bisschen müsste schmunzeln, und gesagt, und dann sind Sie heim und eine Frau suchen.
Ja, eben, ich habe dann in Ontario zuerst gearbeitet und bei deutschen Emigranten. Und dann, die sind schon alle alt gewesen, dann sind die natürlich zu oben nicht mehr fort und ich habe eigentlich nicht viel gesehen. Und sie haben dann nicht wollen, dass ich ein Auto kaufe, trotzdem ich das Geld bei mir hatte, für ein Auto zu kaufen. Und dann habe ich eben gedacht, ich werde noch etwas anderes sehen und bin dann auf British Columbia gekommen. Und ich bin in Ontario am 15. Mai fort und da haben wir noch keine Kuh auf der Weide gehabt, es hat noch kein Gras gehabt. Und dann bin ich mit dem Zug 4 Tage durch Kanada durch. Im Norden von Ontario hatte es auch noch Schnee gehabt, die Seen, und in der Prärie haben sie zum Teil gesehen. Und dann, als ich im Fraser Valley ausgestiegen bin, in Metzgwi, hat es so, ja, wenn wir sagen, 30 cm höchstes Gras gehabt. Und der Martin Rosenberg war am Silieren. Und dann habe ich gedacht, das ist die beste Gegend für die Milchwirtschaft.
Aber eben, da braucht es jetzt noch eine Frau dazu. Und ja. Warum habt ihr die in Kanada gesucht?
Ja, zu wenig gut Englisch können. zum Teil habe ich den Eltern auch versprochen, dass sie wieder heimkommen. Und zum anderen, ich habe dann in dem British Columbia, der Martin ist dann mit mir gekommen, um ein Auto zu kaufen. Und es war eigentlich interessant, als ich auf das Fraser Valley rausgekommen bin, habe ich keine Stelle gefunden zuerst. Ich bin aufs Arbeitsamt und dann haben sie gesagt, ja, etwa in 6 Wochen sind die Appiere reif, dann kannst du auch Appiere gehen. Das war eigentlich nicht da, was ich unbedingt wollte. Ich wollte wieder auf einer Farm arbeiten. Und der Martin hat dann den Tierarzt gefragt und hat den Vertreter von der Futterruine gefragt, ob er jemanden wüsste, der einen Knecht brauche. Und alle haben gesagt, no, sie wissen nichts. Und dann hat es den anderen Tag gerechnet und haben wir nicht können sie lernen. Das war eine Steigerung. Und dann sind wir an die Steigerung und der Martin hat den Aktionär gefragt und er sagte, no, er wüsste ja nichts. Und dann haben sie auch versteigert und dann haben sie mal gerade eine Kuh gebracht und dann hat er mehr ausgerufen. Hat er gesagt, ja, sie ein junger Mann hier von der Schweiz, der eine Stelle suche.
Jetzt habe ich gemeint, eine Frau.
Ja, da habe ich eine Stelle gesucht. Also, da habe ich eine Stelle gesucht auf einer Farm. Und da hat sich einer gemeldet und gesagt, der Nachbar suche jemanden. Und dann ist der Martin mit mir dort runtergefahren. Und morgen habe ich dort angefangen. Und das war so bei einem Gentleman-Farmer. Ich habe morgen um 6 Uhr angefangen, bis so um 6 Uhr. Und ich habe wie immer ein Gefühl gehabt, habe ich Ferien und noch Lohn dazu. Das ist auch so schön gehabt.
Eben, ich frage jetzt einfach gleich noch ein bisschen hartnäckig. Wie haben Sie Ihre Frau kennengelernt?
Ja, dann bin ich im November bin ich zurück in die Schweiz. Und früher habe ich auch in der Schweiz zum Teil als Maler gearbeitet, aber auch anderes Zeug gemacht, weil wir haben einen kleinen Nebenerwerbsgewerbe gehabt. Wir hatten 6 Jahre Eignungsland und etwa 5 Kühe. So, der Vater hat schon immer daneben müssen arbeiten und ich auch. Und dann, ich war dann 27, da wollte ich auch anfangen zu bauen, aber ich wollte auch eine Familie gründen. Oder? Und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich wieder Kühe melke, bin ich zu wenig unter den Leuten. Und dann habe ich, zuerst habe ich 2 Monate in einer Fabrik gearbeitet und dann hat der Vertreter von der Multiforsa gesagt, sie sucht jemanden, wie ich das nicht machen
will. Was?
Als Vertreter zu denen arbeiten. Ja, zuerst habe ich gedacht, ja. Meine Schwester hat zu mir gesagt, was, gehen Türen alle polieren? Oder? Früher haben wir gesagt, wer nichts wird, wird, wird. Und, oder der Vertreter. Ja, auf jeden Fall, ich habe dort angefangen, in der Multiforsa. Und habe dort 2 Jahre gearbeitet. Und dort habe ich dann meine Frau kennengelernt. Sie hat etwa 1 Jahr später angefangen. Und sie war dort Telefonistin und Empfangsfräulein. Ich bin dann nicht viel ins Geschäft hier, weil die haben mir ja nichts abgekauft, oder? So, aber er hat immer mit der Frau telefoniert, oder? Also, das Mal war es ja das Fräulein Rickenbach, oder? Und dann habe ich das Fräulein Rickenbach mal zum Nacht eingeladen, weil ich war ja eben der 28, da war mein Jahrgang auf dem Tanzboden nicht mehr verlangt worden, oder? So, dann im Herbst habe ich dann die Frau zum Nacht eingeladen und im Frühling haben wir geheiratet. Wir haben am Samstag geheiratet und sind am Dienstag abgeflogen. Aber ich hatte wieder eine Stelle, konnte zu Martin arbeiten.
Es klingt, als hätten Sie das sehr gut geplant, mit wie man das angattigt mit dem Fräulein Rickenbacher. Und dann sind Sie ein Planer?
Ja, auf einen Teil schon. Ich gehe schon Risiko ein, aber ich tue es doch so planen, dass das Risiko nicht zu gross ist.
Ja, haben Sie denn gewusst, dass Sie Ja sagt?
Ja, ich habe es halt natürlich gerade am ersten oder zweiten Abend gesagt, dass ich wieder auswandern will. Und das habe ich eigentlich allen Fräulein gesagt. Es ist nicht das einzige Fräulein gewesen, das ich eingeladen habe. Oder? Das haben alle gesagt. Oder? Aber,
Sie
die meisten haben eben nicht wollen auswandern.
Ich kann sagen, sie war die Einzige, die den Mut hatte.
Ja, ich glaube schon, eben, das Dorli hat eigentlich, ist immer ein bisschen mutiges gewesen und hat vielleicht manchmal Konsequenzen nicht ganz gesehen. Sie hat immer mitgeholfen, mitgemacht. Also das ist, sie ist auch jung, sie 21, und das ist eigentlich ein Vorteil zum Auswandern, wenn man jung ist.
Dann macht man noch so Sachen.
Ja.
Wie alt sind Sie gewesen, wo Sie ausgewandert sind, Moni Nelson?
22.
Also jung.
Ja.
Hals über Kopf. Wie ist jetzt das gewesen? Sie haben gesagt, Sie haben viel gelesen, Sie haben schon viel gewusst über die Indianer, über wie es diesen Leuten geht, auch Dokumentationen gewesen. Also ich nehme an, nicht einfach nur die romantische Seite. Haben Sie denn keinen Kulturschock gehabt oder doch irgendwo durch?
Nein, gar keinen Kulturschock gehabt. Ich konnte nicht so viel Englisch können. Das war eigentlich das Einzige. Also in dem Fall habe ich gar nicht richtig verstanden, was die gesagt haben. Dann konnte ich gar keinen Schock dabei haben. Das ist dann eigentlich mehr später gekommen, als ich gemerkt habe, dass es wie verschieden dass es ist im Reservat und im weissen Teil von Kanada, dass ich eigentlich von der Kultur von dem weissen Kanada eigentlich gar nicht viel gewusst habe. Ich habe eigentlich in den ersten paar Jahren halt einfach wirklich nur im Reservat gewesen und bin nicht viel weg und habe nach Kind geschaut und weiss nicht was. Und danach habe ich das irgendwie erst nachher gemerkt, dass da noch etwas anderes ist.
Was hat Sie denn am weissen Kanada überrascht oder vielleicht auch frappiert? Man sagt, das ist ja so ähnlich offenbar wie bei uns. Sind es denn so ähnlich? Oder wo würden Sie sagen, sind Kanadier völlig anders als wir?
Ich denke, sie sind viel spontaner. Sie sind sehr freundlich, also sie sagen sofort Hallo und sie laden dich sofort ein, wenn du irgendwo hergehst. Und sie sind einfach ja, viel spontaner als die Schweizer, wo man noch ein bisschen mehr reserviert ist und man geht sofort zu jemandem ins Haus oder jemandem klopfen oder was. Und da ist halt doch, man geht einfach, wenn jemand sagt, kommst du zum Nachtmorgen, dann geht man zum Nacht.
Urs Meier, Kanadier und Schweizer, was haben die gemeinsam?
Gemeinsam, ja. Monika hat schon das Rechte gesagt, sie sind spontaner, aber das macht das Land aus, wenn man mehr Platz hat. Die Schweizer sind zum Teil eben so, wie sie sind, weil sie nicht so viel Platz haben und mehr aufeinander oben sind. Also, Monika hat es ganz sicher richtig gesagt, Kanadier sind spontaner und viele von diesen Kanadier sind ja selber mal eingewandert oder der Vater. So wissen sie, wie das ist, wenn man hier anfängt, wenn man die Sprache nicht kann oder noch nicht recht weiss, wie Sachen anstellen, oder? Und so, die sind hilfsbereit.
Jetzt, Moni Nelson, Sie sind gelernte Psychiatrieschwester. Sie sind als gelernte Psychiatrieschwester und arbeiten auch als das jetzt wieder in das Reservat gekommen. Gibt es da für eine weise Psychiatrieschwester etwas zu tun in einem anderen Reservat? Was haben Sie dort gemacht?
Also ich habe fast 6 Jahre eigentlich jetzt gebraucht, bis ich wieder als Psychiatrieschwester arbeiten konnte, weil ich musste eine Auffrischung machen für Kanada, dass es anerkannt wird. Ich musste zum Glück nicht die ganze Ausbildung wiederholen. Das hätte ich nicht gemacht, weil wir haben natürlich auch keine Schule in der Nähe, wo ich wohne. Da hätte ich jetzt Stadt zügeln und das wäre nicht in Frage gekommen. Dann habe ich das so ein Online-Kurs, ist das gewesen, den ich machen konnte, und habe mit der falschen Schule angefangen. Und die hat dann nachher den Kurs abgebrochen, ohne mir etwas zu sagen. Und ich bin immer noch am Aufgaben machen gewesen, am Lernen, bis ich gemerkt habe, dass es die Schule gar nicht mehr gibt. Und dann habe ich so von vorne angefangen und so hat sich das eigentlich über Jahre jetzt ausgezogen. Aber das Traurige ist eigentlich, dass obwohl das ein ganz grosser Bedarf ist für Psychiatrieschwestern, Psychologinnen oder dass man eigentlich keinen Job findet. Dass ich habe jetzt ein paar Monate warten, seit dem Oktober eigentlich, bis ich etwas gefunden habe. Und habe jetzt nur vollzeitig etwas, weil eine Psychologin, die bei uns arbeitet, die ist auf Mexiko durch die ganze Olympiade Monate, die hat gefunden, sie gehen jetzt in die Ferien. Und dann habe ich jetzt so anfangen.
Jetzt arbeiten Sie wieder als das. Und in der Zeit vorher, haben Sie dann Sachen gleich können machen? Hat es Projekte gegeben, wo Sie mitgearbeitet haben?
Ja, ich habe im 2007 habe ich angefangen zu arbeiten. Vorher habe ich eigentlich nur daheim gearbeitet, habe meine Kinder großgezogen, habe unsere Farm verwaltet, einen grossen Garten gehabt, habe Kräuterlehre gelernt daneben und habe Tinkturen gemacht und so, was ich eigentlich schon früher wollte machen, das ein bisschen verwirklicht. Und im 2007 habe ich mit dem ein Gesundheitszentrum angefangen, das für das Reservat arbeitet. Und haben dort mit den Krankenschwestern zusammen ein Programm geleitet für die Familien im Reservat mit ihren Kindern, die eben ins Risiko gelaufen sind, dass wenn die Eltern Alkoholiker sind oder weil die Eltern Identitätsprobleme haben mit sich selber und mit Mutter sein oder mit Eltern sein, dann haben wir das Programm angefangen, dass die Verbindung zwischen Kind und Mutter gefördert worden ist.
Die Situation, so wie Sie beschreiben, wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, eben, es hat viele arme Leute, denen Leuten geht es nicht so gut, den First Nations People. Warum ist die Situation, wie sie ist? Was hat denn dazu geführt, jetzt mit dem Alkoholismus auch und die Schwierigkeiten, die da sind?
Das hat angefangen, wo wir in den späten 1800 haben, dass die Residential Schools, die Internatsschulen haben angefangen. Man hat Kinder abgeholt von den Reservaten, von der Familie weggenommen. Das sind so ein bisschen wie dreijährig bis Teenager sind die gewesen. Die haben wir mitgenommen, die haben wir auf Wegen und auf Züge ab. Wie sagen wir denn auf Züge?
Geladen
und haben wir in die Schule gebracht. Die haben dort nicht mehr ihre eigene Sprache lernen. Haben die Eltern nicht gesehen. Es hat sehr viel Missbrauch passiert, sehr viel Trauma eben auch, ist mit dem eben auch rausgekommen. Und die letzte Internatsschule ist eigentlich 1996 so gemacht worden. Meine Kinder sind die erste Generation, die nicht haben müssen gehen. Und weil das so früh angefangen hat, die Eltern von den Eltern sind eben auch in die Schulen und dann haben die genau das gleiche Trauma zurückgekommen. Wenn die Kinder nach 6 bis 10 Jahren zurückgekommen sind, wieder heimgekommen sind, dann haben sie ihre Eltern nicht kennt, ihre Großeltern nicht kennt, sie haben ihre Kultur nicht kennt, ihre Sprache nicht mehr können reden. Und sind dann halt durch das Ganze, die ersten 10 wichtigen Jahre oder die ersten 15 richtigen Jahre, vor allem die Jahre, die haben wir einfach nicht mehr ersetzen können. Und durch das haben die halt eben mit Identitätsriesen Krisen und halt eben ein riesiges Problem nachher.
Jetzt ist das vorbei. Sie haben gesagt, die letzte Schule hat 1996 geschlossen. Wird es denn jetzt besser?
Ich denke, es wird lange nicht besser werden. Es muss wirklich ein Haufen Hilfe passieren. Es muss ein Haufen... ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt.
Das ist, wenn man lange Englisch redet, gell?
Genau.
Also die Frage, ist es jetzt besser, es muss ein Haufen Hilfe passieren, aber man ist auf dem Weg, kann man das sagen?
Ja, ich glaube, noch lange nicht, nein. Es hat natürlich jetzt auch sehr viel... Probleme im Reservat selber mit politisch und mit den Leuten selber und es hat einen Haufen Armut, einen Haufen Alkoholprobleme und einen Haufen Drogenprobleme und jetzt sind die Kinder fangen so sehr jung an, Alkohol und Drogen zu konsumieren und es hat eigentlich keine Beratung dafür, dass die können, keine Therapie dafür, dass die können gehen. Es wird wahrscheinlich schon noch länger brauchen.
Also ist einfach das Geld nicht um dafür?
Mhm, genau, also das Geld ist nicht dort. Wir haben für 3 Reservate von etwa, sagen wir, fast 600, 700 Leute. Alle miteinander haben wir eigentlich nur $2,000 im Jahr, die wir brauchen für Mental Health. Das heisst, das ist gerade mal ein Psychologe, der kommt für 2 Tage und vielleicht einen Vortrag hält, dann irgendein Topic.
Also Tropfen auf den heißen Stein. Mhm. Wie erleben Sie denn das ganz persönlich jetzt in der eigenen Familie? Die Umstände, die nicht so gut sind, historisch gesehen, macht das Ihnen selber daheim auch Schwierigkeiten?
Zum Teil schon. Also eben, wir haben das jüngste Kind, sie ist 9 und der älteste ist 20. Die haben natürlich irgendwann, wenn sie so in die Highschool gehen, dann nachher kommt halt der Alkohol und irgendwann mal halt dazu her. Und dann muss man halt einfach hoffen, dass man eine gute Basiswissen gegeben hat, dass sie wissen, wie viel das können nehmen und wie viel das können, dass es irgendwie doch noch einen guten Bereich behalten.
Ein Thema, was ich in dieser Zeit jetzt so zu Vancouver mitbekommen habe, was auch immer wieder kommt, ist, dass die First Nations People, also die Indianer, Anspruch haben darauf, ihr Land zurückzukommen. Also können aus diesem Reservat rauszukommen, das Land wieder rüberzukommen. Urs Meier, Sie sind Bauer mit 4 Bauernhöfen, haben viel Land. Wir haben das dürfen anschauen, das ist also eindrücklich. Man müsste eigentlich sagen Meier Valley und nicht Fraser Valley. Wie ist das jetzt? Ich bin noch nie jemand und hat gesagt, ich hätte gerne das Land retour.
Nein. Wir haben das Insel, eigentlich unsere Farm grenzt an das Indianerreservat. Aber bei uns sind die Indianerkinder in die gleiche Schule wie unsere Kinder in die Upper Summer School. Und wir haben eigentlich keine Probleme gehabt mit Indianern. Wir lassen die Indianer auch auf unserer Farm, weil wir wissen ganz sicher Indianer Unrecht da. Was sie mit den Kindern gemacht haben, das war also eine Verschweinerei. Sie hat da nicht alles erzählt. Sie sind also in Klosterschulen gekommen und zum Teil sind die Buben missbraucht worden. Und wir haben da heute Fälle, wo Männer klagen nach 40 Jahren. Und, das ist also, den Indianern haben mehr weiße Kultur zerstört. Und ich habe immer das Gefühl, die sind jetzt nicht Fisch und nicht Vogel. Die sind gleich nicht mehr richtige Indianer. Ich weiß nicht, ob es bei der Monika die Leute noch die Indianersprache können reden oder nicht. Und bei uns sind die Indianerkinder also in der Schule mit unseren Kindern und haben die können heim zu den Eltern, was ja nicht so schlimm war, wie wie sie es erzählt haben. Also eben, die haben denen, die Kinder weggenommen und haben sie in ein Internat quasi was sie zum Teil in der Schweiz gemacht haben mit den Zigeunern. Und das ist doch nicht recht, oder? Ich meine, wenn wir den Leuten gerade Kinder wegnehmen. Monika, können die Leute bei euch im Reservat noch die Indianersprache reden? Oder nicht?
Hey. Ja, sie hat, in Monkery selber hat etwa 1500 Einwohner und es hat, glaube ich, jetzt vielleicht ungefähr 100, es ist jetzt also gut gesagt, 100 Leute, die die Sprache noch sollten können reden. Haufen wollen sie nicht mehr reden, weil eben in der Schule selber hat man einfach gesagt, man darf nicht und dann weigern sie sich. Zum Beispiel meine Schwiegereltern haben ihre Kinder nicht gelernt, in die andere Sprache lernen. Wo meine Kinder klein waren, habe ich mich mit meinen Schwägerinnen zusammengetan. Wir haben angefangen, die Schule im Reservat ein bisschen Druck zu machen, dass man die Sprache wieder einführt. Und das haben sie dann eigentlich gemacht, nachdem wir gedroht haben, wir machen es selber. Dann haben sie das angefangen und zwei von meinen Kindern sind für die ersten 4 Jahre sind die in die Schule, wo man die Sprache redet und haben für 4 Jahre kein Englisch in der Schule, kein nichts.
Und die reden jetzt also die Sprache wieder?
Sie haben es leider, nach diesen 4 Jahren ist das einfach fertig. Also man macht es nur von 4-jährig bis 8-jährig. Und nachher gehen sie in die Normalschule und dann haben sie 1 Stunde in der Woche. Also von dem her, nein, sie haben sehr viel wieder vergessen. Sie haben es, als sie in der Schule waren, haben sie sehr gut können. Es ist auch wirklich, sie sind nach Hause gekommen und haben uns gesagt, nein, man sagt es so und man sagt es so. Und das ist lässig gewesen. Aber sie haben halt jetzt in der letzten Zeit wieder viel vergessen eben auch.
Was heisst Kuh auf Indianisch?
Muschmusch.
Muschmusch. Und Bär?
Mecha.
Mecha? Mhm. Gut. Dir sagt, Sie hören es persönlich, das mal aus Vancouver, Kanada, mit meinen beiden Gästen, Moni Nelson, von Haus aus Psychiatrieschwester, geraten, mit einem Mann von den First Nations People, einem Indianer. Sie hat 3 eigene Kinder dazu bekommen. Mein anderer Gast ist der Urs Meier. Er wohnt im Fraser Valley. Da sieht es ein bisschen aus wie etwa zu Emmen oder so. Ursprünglich kommt er aus dem Aargau. Urs Meier, und er wohnt ebenfalls mit seiner Familie dort, hat 22 Enkelkinder, hat 7 Kinder und eben 4 Bauernhöfe. So, und jetzt fertig mit Sali. Ich möchte ein Stichwort aufnehmen, das vorher gefallen ist, nämlich Jagen. Urs Meier, man sollte denken, in Kanada da jagt wahrscheinlich jeder. Sie auch?
Nein, ich jage nicht. Ja. Ich schaue den Tieren eigentlich lieber zu. Wir haben bei uns auf der Farm einen Bär gehabt. Das ist ganz außerordentlich. Dann hat es, weil es viel regnet, hat es auch viele Enten und Gänse und Schwäne rum. Aber ich jage nicht. Wir können ja ein Muneli metzgen, wenn wir Fleisch haben müssen. Und wenn wir in den Norden nur gehen jagen, gibt es ein teures Fleisch, wenn man das Benzin und das Bier rechnet, das man da braucht dazu.
Moni Nelson, bin ich, ist das ein bisschen anders. Ihr jagt zum Leben und Überleben.
Genau, ja.
Wie funktioniert das bei euch?
Ja, mein Mann jagt. Ja, er geht, wenn er Lust hat, geht er im Herbst und Winter rum natürlich, geht er für einen Tag einfach mal weg in Bergen und schaut, ob er etwas verwünscht. Manchmal verwünscht er etwas, manchmal nicht. Das Letzte, wo er verwünscht hat, hat er müssen mit einem Puma teilen. Er hat nur die Hälfte zurückgebracht mit einem Puma. Er ist gegangen jagen und hat nachher müssen seinen Truck holen, also sein Auto holen, und hat das Rehen halt dann müssen dort lassen und ist dann nachher ein Stückchen müssen wieder runterlaufen vom Berg, hat den Truck geholt, ist noch stecken geblieben, ist noch der Rutgefährt runtergerutscht. Und bis er dann halt einmal zu dem Reh zurückkam, ist das Reh weg gewesen. Und dann ist er dann müssen heimkommen, ist ein Spar gewesen, ist es Nacht gewesen, dann hat er am nächsten Tag ist er dann aufgewacht worden und hat gesagt, dass er müsse das Reh suchen müsse. Das gehe nicht, dass das Reh einfach weg sei. Und hat dann einer von den Buben mitgenommen, also von den älteren Söhnen, und ist dann mit dem geschaut und hat dann geschaut, bis er dann das Reh gefunden hat. Und der Puma ist also, nachdem er das abgeleitet hat und nachher weg ist, ist der Puma schon dort gewesen, hat es dann mitgenommen, ein bisschen rausgezogen und hat dann da die Hälfte daneben gegessen. Und dann haben wir nur noch die Hälfte gehabt.
Jetzt ist das je nachdem, was ist er eigentlich alles? Reh, Fisch?
Fisch, ja.
Elch, oder?
Das ist ja schon lange nicht mehr. Es hat immer weniger Elch. Also es hat auch immer weniger Reh. Also wir haben es jetzt gemerkt in den letzten Jahren, es hat einfach immer Es ist vielleicht eins, jetzt vielleicht eins im Winter, dann ist gut. Früher war es einmal zwei oder drei. Und jetzt.
Aber wie muss ich es mir nachher vorstellen? Da kommt der Mann heim mit der Jagd und legt die Frau auf den Küchentisch.
Ja, das macht er genau. Das ist natürlich am Anfang eben nicht so einfach gewesen. Da kommt er einfach und sagt, da jetzt machen. Und dann, zum Beispiel, ich kann nicht können kochen. Ich bin natürlich mehr Vegetarierin von der Schweiz. Wir haben natürlich die Tiere nicht wollen da töten und nachher die Tiere essen. Und dann ist er gekommen und hat gesagt, willst du kochen? Und ich gesagt, ja, kannst du etwas kochen. Und bringt mir das einen riesen Braten. Und sagt, da kannst du kochen. Und dann habe ich dann gesagt, ja, wie soll ich den kochen? Ich sagte, ja, du musst ihn backen. Und dann habe ich halt den backen, den Ofen, du hast den Ofen und backst. Und dann habe ich halt den Ofen getan und backt für Stunden und Stunden. Und dann war ich nie am Abend um 6 Uhr Nacht, wenn er mir um 4 Uhr den Braten vorher tut. Und am nächsten Tag hat er einen Fisch gebracht. Er sagte, willst du Fisch? Und ich sagte, ja, ja, kannst du Fisch kochen? Und ich sagte, nein, wie soll ich es kochen? Ja, backst du ihn da, du hast ihn in den Ofen. Und hat mir einen Lachs gebracht mit... Und so ist dann halt das weitergegangen, bis ich ihn irgendwann mal gefunden habe, jetzt ist es fertig, jetzt müssen wir mal herausfinden, wie man das so richtig macht. Und dann haben wir ein Inserat in der Schweiz aufgegeben und haben dann da drei junge Metzger, also zwei Metzger und einen Koch bekommen, die gekommen sind für 3 Monate und haben mit uns gelebt und uns dann, mir dann eigentlich beigebracht, wie man das so macht. Und seitdem mache ich es selber.
Also wirklich so ausnehmen, Stückchen schneiden, wissen, welches Nüssli ist und welches Filet. Und das ist jetzt alles picobello.
Ja, bei Namen weiss ich es nicht. Ausnehmen und ich auch nicht, das ist schon gemacht, wenn es kommt. Und das Fell ist auch weg, wenn es mal reinkommt. Und dann, ja, dann machen wir es halt miteinander. Oder mache ich es allein, wer halt dann gerade so Zeit hat.
Also gleich ein kleiner Kulturschock, oder?
Ja, vielleicht schon über die Jahre her. Ja. Denke ich schon, vielleicht, ja. Vom Koch her auf jeden Fall.
Wie ist das eigentlich mit dem Fisch?
Ja, am Anfang, mit dem Fisch war es so, ich habe natürlich in der Schweiz nie Fisch gegessen. Meine Mutter hat gar nicht gerne Fisch gehabt, mein Vater sehr gerne Fisch gehabt, dann war es halt nicht so. Und als ich dann auf Kanada gekommen bin, hat es halt einfach jeden Tag Fisch gegeben und gewünscht dich daran. Am Anfang hat es, wir wohnen ja gar neben dem Fluss, die kommen jeden Winter, also jeden Herbst kommen zum am Haus vorbei und leichen und nachher sterben die dann.
Also der Lachs, wo der Fluss aufgeht?
Der Lachs kommt der Fluss auf, ja. Und nachdem die leichen, die sterben und dann ist halt das ganze Tal schmeckt nach Fisch. Und als ich das erste Mal kam, hat das sehr stark nach Fisch geschmeckt und das hat überhaupt nicht gepasst eigentlich. Und jetzt hat es weniger und weniger jedes Jahr. Das letzte Jahr hat es sehr wenig Fisch gehabt. Wir haben also jetzt die letzte Saison eigentlich gar keinen richtigen Weg getan. Und jetzt haben wir halt auch ein bisschen mehr Mühe mit dem. Wir machen es einmachen, wir es lufträuchern, wir es räuchern, wir es frisch essen. Einfach wirklich alle Fisch ist einer der Grundnahrungsmittel.
Also unterdessen könnte man zu der Moni lernen, wie man so etwas richtig macht. Mhm. Aus Meier, als Bauer in Kanada, stelle ich mir vor, ist das ein bisschen anders als in der Schweiz. Sie sind ein erfolgreicher Bauer. Sie haben sich von nichts auf 4 Farmen nur geschafft. Haben Sie ein Erfolgsgeheimnis?
Ja, wenn ich... Ich weiß gar nicht, wie das allen Leuten sagen oder? ja... Ich glaube, ich habe in der Schweiz doch auch manches gelernt. Die landwirtschaftliche Schule hat mir gut getan. Die Regulierungsschule hat mir auch gut getan. Und dann die Lehr- und Wanderjahre. Ganz jetzt in unserem Fall in der Milchwirtschaft musst du einfach möglichst viel Milch produzieren. Das ist quasi wieder Umsatz in einem anderen Geschäft. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. In Kanada haben wir ein Milchkontingent und das haben wir in der Schweiz weg gehabt und haben es abgeschafft. Und das ist ein Problem. Wenn man anfangen Kühe machen, muss man ein Kontingent kaufen. Aber ich glaube, wenn du was sagen, ein Geheimnis oder wichtig ist, wenn man eine Milchfarm hat, dass man probiert, einen Haufen Milch zu produzieren. Vielmal kommt jemand von der Schweiz und sagt, wie viel Land hast du eigentlich? Und dann muss ich eigentlich sagen, ja, das spielt nicht so eine Rolle. Es muss Kühe geben das Geld, oder? Das gibt ein Einkommen. Mehr können wir abliefern. Wenn man anfängt, ist es einfach wichtig, dass man das Geld eben dort einsetzt, wo es wieder Geld macht, in unserem Fall, dass man wieder Rinder, mehr Rinder kauft und mehr Kontingent und mehr Land und wenig für Luxus braucht. Also für, ich meine, ein Auto muss jeder Mann haben, aber du brauchst nicht unbedingt auch noch ein Motorboot. Und am Anfang kannst du halt nicht so viel leisten. Aber wenn du das nicht machst, dann hast du eben, jetzt haben wir eigentlich, geht es uns gut. Aber wenn du am Anfang zu viel Geld brauchst für dich selber, fehlt das einfach im Geschäft, oder?
Also, Frau Storli hat nicht nur mit auf Kanada müssen, sie hat auch noch müssen sparen lernen.
Nein, eigentlich, ja. Das haben wir so
sie,
ganz
sie sitzt im Publikum und nickt.
Ich habe ihr das so beigebracht, dass sie es nicht mal gemerkt hat. Aber heute geht es ihr gut. Ja, das ist wahr. Sie hätte am Anfang müssen Mängs entbehren. Aber sie hätte immer ein gutes Auto gehabt, wo sie... Sie hat mit 233 jetzt in ein neues Haus ziehen. Es geht uns eigentlich jetzt gut.
Also das ist jetzt
aber
sehr
einfach am Anfang musst du einfach zum Geld Sorge haben, dass wir haben mit den 25'000 Dollar, die wir durchgekommen sind, ich habe gesagt, das dürfen wir nicht angreifen. Das müssen wir behalten, mit dem haben wir den Kühe gekauft. Das ist wie mit einer Tafel Schokolade, wenn du sie auftust, und ein Möckli und ein Reihli abbrichst, ist gleich die ganze Schocke gegangen.
Wäre das in der Schweiz auch gegangen? Bei uns, also ich sage jetzt das mal so frech, da sagt man immer, Bauern dürfen immer jammern.
In der Schweiz wäre es auch gegangen, aber wir haben einen sehr kleinen Bauernbetrieb gehabt und dann ist immer ein grosser Kampf ums Land. Und wegen der Schweizer Bauern jammern, es geht dann jetzt auch schon weniger gut, wenn uns da wollen. Von wo ich ausgewandert bin, ist der Milchpreis in der Schweiz höher gewesen als da. Und das Land war teurer gewesen als da. Und jetzt ist es umgekehrt. Wir haben einen höheren Milchpreis als in der Schweiz. Aber das Land ist auch sehr teuer geworden. Ich weiß nicht, wie sie dir die Frage beantwortet habe. Du musst einfach arbeiten und sparen am Anfang. Und nachher, wenn es dir besser geht, kannst du dir auch mehr leisten.
Schweiz, Kanada, so ein bisschen zu dem Stichwort noch, beziehungsweise vor allem Schweiz. Gibt es Traditionen, die ihr aufrechterhaltet? Sachen, die ihr noch macht, die ganz klar aus der Schweiz kommen?
Ja, eben, das ist jetzt der Vorteil, dass meine Frau auch Schweizerin ist. Oder? Dann macht man natürlich schon immer noch Sachen. Sie tut zum Beispiel am 6. Dezember immer Glitzibänzen backen. Und dieses Jahr hat sie es vergessen. Und da kommt der zweite älteste Sohn und sagt, Mutter, wenn du jetzt eigentlich Glitzibänzen machen? So, wir haben schon noch gewisse Traditionen. Wir gehen mit den Schweizern jassen, oder? Wir sind jetzt ja da viele Leute auf dem Schweizer Club, das sind quasi ein bisschen unsere Verwandten, weil wir haben ja keine Familie da, außer die wir selber gegründet haben.
Moni Nelson, haben Sie Heimweh?
Nein. Also für mich vermisse ich natürlich schon meine Mutter oder meinen Vater und Brüder und Tanten und Onkel und alles natürlich schon sehr, aber heimweh an sich würde ich nie mehr heimkommen.
Und haben Sie Sachen, wie jetzt eben Urs Meier seine Grittibänze, wo Sie quasi aus Ihrer Kultur in die Familie bringen?
Ich mache Grittibänze, ja. Ich mache jeden Tag selber Brot. Ich habe das Brot in Kanada nicht gern. Neben dem Käse und dem Schoki kann man auch Brot. Das Brot muss man nicht schicken, das kann ich selber machen. Das ist ja. Fasnacht natürlich nicht. Ich denke gerne daran, das ist auch noch etwas, vielleicht wieder mal so eine Guckenmusik oder etwas, das gibt es halt auch nicht, aber dafür gehe ich dann ganz sicher an Halloween.
Halloween?
Mhm.
Das ist sozusagen die amerikanische Fasnacht, oder?
Genau.
Genau. Zurück in die Schweiz, haben Sie gesagt, nicht, oder? Nein, Sie haben gesagt, kein Heimweh. Mhm. Aber könnten Sie sich vorstellen, je zurück in die Schweiz zu gehen?
Nein, nicht länger als Ferien.
Und wann geht es die nächste Ferien?
Oh, wenn ich im Lotto gewinne. Ganz sicher nicht vorher.
Urs Meier, Sie haben ja schon ein bisschen im Lotto gewonnen, mit den vielen Höhen, die Sie haben. Also nein, er hat geschafft, er hat nicht im Lotto gewonnen. Aber wann gehen Sie das nächste Mal in die Schweiz?
Ich weiss es jetzt noch nicht. Irgendwann ist, ich weiß noch nicht, wenn ich das erste Mal in die Schweiz gehe, ich will da niemandem etwas versprechen, falls das die Schwester hören. Sie sagen, sie, du hast es gesagt, du kommst dann und dann. Also, ich gehe schon wieder, ich bin immer gerne in die Schweiz wieder, weil ich habe drei Schwestern in der Schweiz und habe Haufen viele Cousins und Leute, die man kennt hat, sonst. Ich bin nicht verbittert ausgewandert, oder?
Mhm. Dann könnte man sagen, der Traum von Kanada hat sich der für Sie beide erfüllt?
Ja, ich bin da. Ich kann sicher meine Berge und ich kann mit dem Mann in Bergen, es hat sich einfach alles ein bisschen so ergeben. Ich habe nie gross daran gedacht, ich habe es nie gross geplant, es ist einfach passiert und man ist jetzt da und ich bin ganz sicher glücklich darüber.
Ja, ich glaube schon, dass ich meinen Traum erfüllt hat. Aber wenn man auswandert, muss man aufpassen. Es darf nicht nur ein Traum sein. Es muss ein Projekt sein. Es muss ein Plan sein.
Ein Plan?
Ja.
Moni Nelson, Urs Meier, ich hoffe, Sie haben noch viele, viele Pläne, die Sie umsetzen können. Ich danke Ihnen wieder ganz, ganz herzlich, dass Sie zu uns persönlich gekommen sind. Merci.
Persönlich von heute, das ist aus Vancouver, Kanada gekommen. Im House of Switzerland hat sich Karin Frey mit der Moni Nelson, Psychiatrieschwester, und Urs Meier, er ist Bauer, Grossbauer, unterhalten. Technik Severin Bucher. Die Sendung wiederholen wir heute Abend nach der 10 hier auf dem Eis. Das nächste persönlich, das kommt dann wieder aus der Heimat, aus dem Foyer vom Stadttheater Bern. Gastgeberin ist Katharina Kilchemann und ihre Gäste sind die Schauspielerin Heidi-Maria Glössner und der David Bittner. Er ist Biolog und Bärenforscher. Die Sendung von heute können Sie während der nächsten 4 Wochen nachhören im Internet auf drs1.ch. Sie können sie aber auch auf CD bestellen, das kostet dann 31.90 Franken. Sie können die CD während der nächsten Woche telefonisch bestellen, und zwar in der Zeit von morgen um 8 Uhr bis am Abend um 6 Uhr über Telefonnummer 0848 840 800 innerhalb von 14 Tagen wird Ihnen die CD zugestellt. Also, wenn Sie sich als CD wollen, dann telefonieren nächste Woche von morgen um 8 Uhr bis am Abend um 6 Uhr auf die Nummer 0848 840 800.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.